Der göttliche Maßstab für Erfolg. Wer möchte erfolgreich sein in seinem Leben? Ich wusste, ihr seid die richtigen Leute für dieses Thema. Ehre sei Gott. Ja, tatsächlich, alle wollen ihn, oder? Erfolg ist sehr erstrebenswert. Man hat ja auch seine Vorstellungen davon. Ist ja nicht für jeden dasselbe Erfolg. Wenn ich jetzt euch fragen würde, was ist für dich Erfolg, kämen ganz unterschiedliche Dinge bei raus. Man hat unterschiedliche Vorstellungen, auch Dinge, die man haben möchte oder sein möchte oder auch nicht sein möchte oder auch nicht haben möchte. Erfolg war schon immer einer der größten Motivatoren überhaupt. Wegen Erfolg wurden Morde begangen, Kriege geführt, Ehen gebrochen, betrogen, gestohlen und gelogen. Erfolg. Nach der Definition, die die Person eben gerade hatte. Und allein die Definition von Erfolg veränderte sich im Laufe der Zeit. Dass man Erfolg wollte, blieb immer gleich. Aber was ist Erfolg? Was meint es, erfolgreich zu sein? Was blieb bei all den Definitionsänderungen, sind das Streben nach Geld, Macht und Sex. Die drei Grundmotoren dieser Welt. Geld, Macht und Sex. Heute mehr denn je gelten Menschen als erfolgreich, die finanziell reich sind, Macht über andere haben und ein sexuell abwechslungsreiches Leben führen. Das gilt in unserer Welt als Erfolg. Doch es gibt einen anderen Motivationsfaktor für Erfolg, einen, den wir aus dem Wort Gottes finden und der nicht kurzlebig ist. Weltlicher Erfolg ist sehr kurzlebig. Ihr kennt die Geschichte vom verlorenen Sohn vielleicht, der sich sein ganzes Vermögen auszahlen ließ, sein Erbschaft noch zu Lebzeiten des Vaters und dann hinging und dann eben erfolgreich war. Er hatte alle Freunde, die er wollte, alle Frauen, die er wollte. Alles, was er sich anschaffen wollte, konnte er sich leisten. Aber dann kam der Moment, vielleicht eine Inflation oder Deflation oder einfach nur eine schlechte Wirtschaft, schlechte Verwaltung seiner Finanzen, da war nichts mehr da. Und auf einmal war aller Erfolg weg. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Heute haben wir den Euro, gestern hatten wir die Mark, was wird morgen sein? Heute ist der Euro noch ein Euro wert. Gestern war er noch mehr wert als ein Euro. Wie viel wird er morgen wert sein? Ich bin jetzt kein Schwarzmaler, ja. Es muss nicht alles übel ausgehen, sofort und ganz schnell. Aber die Geschichte, die nahe Geschichte der letzten 100 Jahre, zeigt uns, wie schnell Werte völlig entwertet sein können. Denkt an den Schwarzen Freitag in Amerika. Der hat die Weltwirtschaft in Chaos gestürzt. Von heute auf morgen war der Dollar nichts mehr wert. Und alle anderen Währungen, die sich danach ausrichteten, auch nicht mehr. Hätte keiner gedacht. Noch einen Tag vorher nicht. Und so schnell gehen Dinge. Die Sexualität. Ich habe jetzt mit einem Mann gesprochen, der hat gerade eine Prostata-Operation hinter sich gehabt. Für den ist es nicht mehr ganz so leicht wie vorher. Vor allem ist die Sexualität gar nicht mehr der große Wert. Weil wenn es der wäre, dann wäre ich wertlos. Macht über andere zu haben. Ha, ich bin gerade Geschäftsführer der Firma X und Y. Ich habe Macht über alle. Und morgen? Hast du eine Ahnung, wie viele Leute um deinen Job vielleicht gerade an deinem Stuhl säbeln? Niemand weiß, was morgen ist. Wenn wir also darauf unsere Erfolgsdefinition stellen, dann können wir in einem ganz tiefen Loch landen. Auch andere Erfolgsdefinitionen wie, ja, ich bin erfolgreich, weil ich habe ja Kinder. Wenn das meinen Selbstwert ausmachen würde, was ist, wenn die Kinder aus dem Haus sind? Oder ich habe einen guten Arbeitsplatz. Ja, und wenn du in Rente gehst? Wenn das unsere Erfolgsgaranten sind, dann verlieren wir den zu einer gewissen Zeit. Und dann fallen wir in ein Loch. Man nennt das dann Depression und bis hin zu Suizidgefährdung. Das kann also nicht die Erfolgsdefinition sein, die von Dauer ist. Und damit kann es unmöglich Gottes Definition sein. Das wisst ihr sowieso. Da komme ich jetzt mal drauf. Weil ein weiterer Motivationsfaktor ist die Liebe. Das ist ein Definitionsfaktor für Erfolg, den die Bibel uns gibt. Gehe ich auch gleich nochmal drauf ein. Die Griechen hatten viele Worte für Liebe. Und wir sehen auch im Neuen Testament verschiedene Begriffe wie Epithymia, die Begierde. Das ist nicht nur sexuelle Begierde, das ist vielmehr so, ich habe Lust auf eine Pizza oder Hunger auf eine Pizza oder auf dies oder auf jenes. Das ist ein Wort, was da mit Liebe übersetzt wird. Ein anderes ist Storge. Mütterliche Liebe, die Hinwendung zum Schwachen, zum Kranken, zum Nicht-Überlebensfähigen. Das ist die Liebe, wie die Mutter Teresa sie gelebt hat. Ja, sie hat sich um Menschen gekümmert, die in Not waren. Viele tun das, viele auch von euch tun und taten das. Dann gibt es Eros, ein weiteres Wort. Das steht für die transzendierende Liebe. Das beste Suchen nach dem besten Streben. Also auch nicht nur kurz mal die Erotik, die sicherlich auch da drin ist, sondern es geht da auch um mehr. Das Beste zu suchen. Philia, die Freundesliebe. Auch das ist eine Liebe, nach der wir uns sehr ausstrecken und sehen und wo wir sehr glücklich sind, wenn wir sie haben. Wenn da Freunde sind, die uns wirklich lieben. Und dann natürlich Agape. Das ist ein Begriff, der war, ehe Paulus ihn nahm und in dem Wort Gottes verewigte, war das ein bedeutungsschwacher Begriff. Der hatte nicht wirklich einen tiefen Sinn im Griechischen bis zu diesem Zeitpunkt. Der galte ähnlich wie das Mögen oder Englisch to like, ja, Agape. Okay, man mag sich. Und Paulus nahm diesen recht unbekannten Begriff und füllte ihn mit einer neuen Bedeutung. Agape steht nicht im Widerspruch zur menschlichen Liebe, sondern nimmt sie in Dienst, schrieb C.S. Lewis. Agape steht nicht im Widerspruch zur menschlichen Liebe, sondern nimmt sie in Dienst. So kann es also nicht sein, wenn jemand sagt, oh, ich habe Agape-Liebe, dass sich da jemand benachteiligt fühlt. Sondern es nimmt eigentlich nichts weg, sondern gibt noch mehr hinzu. C.S. Lewis schrieb auch, menschliche Liebe ohne Gott wird zum Dämon. Menschliche Liebe ohne Gott wird zum Dämon. Kennt ihr das so? Eltern, die ihre Kinder über alles lieben. Da ist aber kein Gott oder irgendwas sonst. Und wehe, so ein Kind fällt mal. Oder sie verlieren es gar. Dann ist die Welt vorbei. Dann wird diese Liebe, dieses Gute eigentlich, wird dann mir zum Fluch. Viel trivialer Liebe zu einem Auto. Ja, gibt ja Leute, die investieren alle ihr Geld in einen Porsche, die sich eigentlich gar nicht leisten können. Und pflegen den mit allem, was sie haben. Und wehe, da kommt ein Kratzer dran. Das ist dann natürlich Gottesverachtung, oder wie sagt man es? Ja? Weil da ist ja mein Gott verletzt worden. So, Agape ist die göttliche Liebe. Sie wird beschrieben seit dem Neuen Testament als der trotzdem Liebe. Unconditional, ohne Bedingung. Ich liebe dich, trotzdem du bist, wie du bist. Das sagt Gott mir. Und das heißt was, das bedeutet was für mich. Das heißt, Gott liebt mich nicht nur, okay, ich bin jetzt Pastor oder ich war vorher erfolgreich in meinem Beruf oder ich bin ein guter Ehemann, sondern er liebt mich auch noch, wenn ich das nicht bin. Wenn ich als 80-jähriger Pensionär irgendwo beim Schachspielen mit meinem Enkelkind sitze, dann liebt er mich genauso. Keine Leistung, die ich bringen kann, kann seine Liebe erhöhen. Ich habe das schon oft gesagt und ich werde nicht müde, das zu tun. Unsere Leistung tut nichts hinzu zur Agape, Liebe Gottes. Und genau das fordert er von uns. Nur er kann es nur fordern, weil es uns vorher gibt. Denn wir sind nicht in der Lage, das zu produzieren. Probiert das mal. Geht euch nach kurzer Zeit die Puste aus. Aber wenn Gottes Geist in uns herrscht und seine Liebe beständig in uns fließt, dann kann sie auch durch uns fließen. Dann sind wir fähig, mit Menschen anders umzugehen. Und dann können wir Dinge tun wie, liebe deine Feinde. Den Freunden zu lieben ist ja schon schwer, solange man sich so sehr liebt. Aber die Feinde, bitte. Durch Gottes Liebe geht das. Gottes Erfolgsdefinition, die möchte ich gleich mal ein bisschen näher anschauen. Denn was wäre denn, wenn Gott uns eine Erfolgsstrategie böte, die absolut wäre und einen Erfolg garantiert? Ich meine nicht Bernd C. Trümper oder irgendjemand, sondern Gott selbst bietet dir eine Strategie und sagt, wenn du das tust, dann wirst du garantiert erfolgreich leben. Wow, habe ich gedacht, wo ich das gelesen habe, das ist gut. Die möchte ich kennenlernen. Und in 2. Petrus 1,10 steht, wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Oh Gott, mehr! Da habe ich immer nachgesucht. Ich möchte das wissen, was ich tun muss, und damit ich nicht in Probleme komme. Wer möchte das wissen von euch? Ah, gut. Was wäre... Nein, ich muss anders sagen. Er macht Schluss mit jedem relativen Denken und stellt seinen Maßstab für echten Erfolg radikal und absolut in den Raum. Und gleichzeitig zeigt er einen einzigartigen Weg auf, wie jeder Mensch wirklich erfolgreich sein kann. Und diesen Weg möchte ich mit euch betrachten, indem ich mir die Verse anschaue, die direkt vor dem Vers stehen, den ich eben gelesen habe. Nämlich im 2. Petrus 5, Verse 1 bis 10. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. In der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung. In der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren und im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht. In der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. So. Uns wird also hier ein Weg aufgezeigt, der erstmal total verwirrend ist. So viele Wörter und irgendwie kommen die alle auseinander und ich habe das bestimmt schon 20 Mal gelesen und irgendwie bin ich schnell weitergegangen. Dachte, das ist mir jetzt zu kompliziert. So viele Wörter und wie kommt das eine zum anderen und was macht das mit mir und was heißt das überhaupt? Aber irgendwie hatte ich den Eindruck, ich muss das mal ein bisschen tiefer mir betrachten, dieses Wort. Denn wenn das ja so einen Erfolg mit sich bringt, dann muss ich das kennen. Und es beginnt mit dem Glauben. Reicht in eurem Glauben da, nicht in eurem Wissen, nicht in eurem Hoffen, sondern in eurem Glauben. Über Glauben habe ich viel gepredigt, das halte ich jetzt ein bisschen kurz. Glaube ist die Substanz, oder Glaube macht die Substanz der Hoffnung erst zum Materiellen, es befestigt sie, es lässt sie greifbar werden. Unser Glauben ist wichtig, und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. So wie wir im Glauben die neue Geburt und die Taufe im Heiligen Geist ergriffen haben, so wie wir Heilung im Glauben ergreifen, in Anspruch nehmen, so sollen wir alles, was wir tun, im Glauben tun. Die Bibel sagt uns, dass was nicht aus Glauben geschieht, Sünde ist. Und das ist eines der härtesten Worte der ganzen Heiligen Schrift. Denn wer tut seinen ganzen Tag alles im Glauben? Schmierst du dein Butterbrot im Glauben? Bügelst du die Hemden deines Mannes im Glauben? Nicht immer, oder? Also ich habe mich schon ertappt, dass ich es mal nicht gemacht habe. Ein Butterbrot im Glauben geschmiert. Ja, habe ich auch schon mal gemacht, aber da bin ich ganz gesegnet. Dein Glauben baut sich auf, wenn du im Wort liest, wenn du Predigten anhörst. Und darum fütter deinen Glauben. Auch das hast du hier schon mal gehört, wenn du öfters hier warst. Füttere deinen Glauben stets gut. Denn das ist sozusagen das Pferd, was dich durch das Leben bringt. Wenn du so einen abgehalfterten Gaul hast, der gerade noch so selbst steht, dann wirst du nicht allzu gut vorankommen mit diesem skelettierten Hottehü. Aber wenn du dein Pferd gut im Futter hältst, qualitatives Futter zugänglich machst, es trainierst, dann wirst du mit diesem Pferd nicht nur vorankommen, sondern du wirst das Rennen gewinnen. Das Rennen gegen dich selbst, das ist das wichtigste Rennen. Gegen unser Fleisch, gegen unsere Schwächen, gegen unsere Ängste, dann werden wir gewinnen. So achte darauf, dass dein Glauben gefüttert bleibt. Es ist vielleicht für einige von euch der wichtigste Schritt in diesen Schritten, die ich hier vorstelle. Deinen Glauben zu füttern. Wenn du abends heimkommst, was hörst du auf dem Heimweg von der Arbeit? Vielleicht hast du einen MP3-Player dabei oder fährst mit dem eigenen Auto, hast das Radio an. Was lässt du rein in deinen Geist? Glauben oder Unglauben? Wenn du daheim angekommen bist, setz dich in deinen Sessel oder auf den Stuhl. Was ist das Nächste, was dich erreicht? Was war morgens, als du aufgestanden bist, das allererste? War es die Tageszeitung oder eine Bibellese? Und so können wir den ganzen Tag durchgehen. Mit was füttern wir unseren Geist? Wir machen jetzt ein Zuckerfasten. Das ist eine tolle Sache. Auf etwas zu verzichten, was fast überall ist. Ich war voller Verzweiflung jetzt am Samstag noch im Supermarkt, weil ich hatte Lust auf Brot. Und meine Frau hat nicht mehr so viel gebacken. Die hatte Leiterschule und da wollte ich sie entlasten. Da habe ich nach Brötchen, Brot und sowas gesucht. Und ich war erstaunt, wie viel Zucker überall im Toastbrot, wo ich mich drauf gefreut hatte, drin war. Zucker im Toastbrot. Wie kommt Zucker in Toastbrot? So, wisst ihr? Ja, ich gucke doch nur die Nachrichten. Okay, ist ja kein Problem, die Nachrichten zu gucken. Aber achte mal darauf, wie das Gleichgewicht deines Lebens aussieht.
Wenn du Nachrichten guckst eine Viertelstunde und hast eine halbe Stunde Bibel gelesen, halte ich das für ganz unbedenklich. Wenn du abends 3 Stunden vor der Glotze hängst und verbringst 5 Minuten im Wort Gottes oder im Gebet, dann muss ich sagen, wundere ich mich nicht, dass du nicht vorankommen kannst, weil dein Gaul ist kurz vom Delirium. Der ist so vollgefüllt mit negativen Dingen, so mit, nennen wir es mal mit Zucker. Ja? Ein Kind, was ständig nur Zucker, Zucker, Zucker ist, wird krank. Hat mal jemand gemacht, der hat sich mal, glaube ich, 40 Tage mit Fastfood ernährt. Der wurde ernsthaft krank. Er hat nur Fastfood gegessen. McDonald's und Co. Der wurde ernsthaft krank. Am Mahl ist das alles nicht schlimm. Aber wenn das meine Hauptspeise ist, dann warten die Probleme vor der Tür. So geht es immer um Entscheidungen. Die Liebe oder der Glauben ist der Start. Hiermit fängt ganz viel an. Achte darauf, dass du dich gut fütterst. Verpasse nicht die Gelegenheiten, wo dein Glaube besonders Nahrung bekommt. Sonntags morgens hier zum Beispiel. Oder in deiner Zelle. Wenn du noch keine hast, such dir eine Zelle. In unserem Gemeindeprogramm stehen dann über 20 Stück jetzt drin. Bestimmt auch eine in deiner Nähe. Geh zu Orten, wo andere Christen sich treffen. Und hab einfach Gemeinschaft. Lass da jemand sein, der in dein Leben reinspricht. Das wird so gut sein. Dein Glauben wird explodieren, wenn du das machst. Oder wenn du mit aufs Bevo kommst. Ich sag dir, das ist ein Glaubensbeschleuniger, wie ich in meinem Leben noch keinen vorher gesehen habe. Und auch bisher keinen nachher. Sonst hätten wir den schon. Das ist ein Glaubensbeschleuniger. Da habe ich einfach nur 3 Tage. Da darfst du nichts lesen, da darfst du kein Fernsehen gucken, da darfst du kein Video schauen, außer die, die wir dir zeigen. Und du bist kein Handy, nix. Du bist 3 Tage lang nur mit Gott zusammen. Wir predigen, wir beten mit dir. Wir legen Hände auf. Du hast Zeiten einfach allein mit Gott. Fantastisch. Tugend, Erkenntnis, Selbstbeherrschung, standhaftes Ausharren, Gottesfurcht und Bruderliebe. Das sind diese vielen Worte, die hier gestanden haben. Immer noch stehen. Und das alles sind Entscheidungen. Das sind alles keine Dinge, die automatisch in deinem Leben eintreffen werden. Du sagst, ach schön, jetzt habe ich mal richtig Bruderliebe. Wow, ich mag meinen Nachbarn auf einmal. So einfach funktioniert es sehr selten. In aller Regel hat das was mit mir zu tun, denn ich setze Liebe frei oder ich verhindere Liebe. Ich setze Hass frei oder ich verhindere Hass. Ich verbinde oder ich entzweie. Meine Entscheidungen haben Auswirkungen. Sagt keiner, ja, ich kann dafür nichts. Wir können alle was für unser Leben. Jeder von uns ist heute genau da, wo seine Entscheidungen ihn hingeführt haben. Möglicherweise bist du unzufrieden damit oder du bist total zufrieden damit. Aber es ist immer gut, sich das einfach mal zuzugestehen. Zu sagen, ich bin heute das, was meine Entscheidungen aus mir gemacht haben. Nicht die bösen anderen sind schuld und meine Eltern und Missbrauch und irgendwas. Ich bin heute genau da, wo meine Entscheidungen mich hingebracht haben. Ich habe Joyce Meyer gehört die Woche. Sie sagte, ich bin als Kind mehrere Jahre lang von meinem eigenen Vater sexuell missbraucht worden. Und ich hatte einen harten Weg herauszufinden, dass mein Leben nicht davon bestimmt werden darf, sondern dass ich vergeben muss, loslassen muss und dass meine Entscheidungen mich zu dem machen werden, was Gott möchte. Und wo sie das erkannt hat, war ihr Rekordstart kaum noch aufzuhalten. Sie ist heute die einflussreichste Frau im Reich Gottes, die ich kenne. Ja, sie predigt über das Fernsehen zu vielen Nationen. Viele Millionen Leute hören das und gucken das und lesen das, was sie schreibt und sagt. Aber sie wäre dann nie gelandet, wenn sie sich auf ihre Verletzung hätte ausgeruht. Wir haben alles Recht der Welt, das zu tun, aber kein Recht bei Gott, das zu tun. Weil Gott sagt, ich habe dir vergeben, du hast auch andere verletzt. Und jetzt vergib du mal anderen, damit du mit mir auf den Weg gehen kannst. Und wir haben was vor zusammen. Gott und du, ihr habt was vor. Er hat einen Plan mit dir. Dieses abgedroschene Wort, Gott hat einen Plan für dich, ist so wichtig, dass wir das ganz neu kapieren. Gott hat tatsächlich einen ganz konkreten Plan. Und der Einzige, der den verhindern kann, bist du. Gott will, dass du erfolgreich bist. Weil Gott hat dich hierher kommen lassen, auf diesen Planeten, damit du das erfolgreichste Leben führen kannst, was du je führen kannst. Er hat dir alles mitgegeben. Er hat gesagt, geht nach Jerusalem, das war für unseren Vorgängern, und wartet, bis der Heilige Geist auf euch kommt. Und damit habt ihr alles, was ich euch überhaupt geben kann. Und in diesem Geist werdet ihr alles tun, was ich euch sage. Ihr werdet das alles schaffen. Ehre sei Gott. Du betest mit Kranken und du tust es mit einer Gewissheit, die jenseits deiner Möglichkeit ist. Und du weißt, der in dir ist es größer als der in der Welt. Die Salbung ist auf dir. Ich habe gestern noch den Roberts, wie Richard Roberts, den Junior von der OIU, der Sohn, der jetzt die Universität in Tulsa leitet, der sagte, wo keine Heilung ist, in Gemeinden, wo du keine Heilung findest, wo nicht die Tauben hören und die Lahmen gehen, da ist Jesus nicht. Oh, das ist hart. Aber das mag so sein. Wir wollen den Jesus ganz, oder? Wir wollen Erfolg 100%ig. Nicht den, den wir machen können, sondern den Gott durch uns machen möchte. Ja? Gott ist verloren ohne uns. Wusstet ihr das? Die einzige Art, wie Gott verloren gehen kann, ist, wenn wir uns weigern, das zu tun, was er möchte, dass wir tun. Weil er kann keinen Erfolg an uns vorbei haben. Er möchte Erfolg durch uns haben. Er hat sich dagegen entschieden, seine Engelheere hier überall zu stationieren. Wird auch möglich. Alle Kasernen hier im Umkreis werden alle von Engeln besetzt. So, und die machen alles, was Gott machen will. Kein Thema. Gott könnte das tun. Aber er hat gesagt, nee, ich möchte das in einer freiwilligen Art und Weise tun. Ich möchte Menschen gewinnen, das zu tun, weil sie sehen, wie gut es ist. Weil sie es aus Liebe zu mir heraus tun. Und so kommen dann Gemeinden wie wir zustande. Gott sammelt diese Leute zusammen und sagt, ihr habt einen Kampfauftrag, geistig gesehen. Ihr seid da, damit ihr diese Welt, die vor die Hunde geht und schon gegangen ist, damit ihr da rettet, was zu retten ist. Jeder von uns kommt doch von draußen. Ist doch keiner als Christ geboren. Wir alle wissen doch, wie kalt es draußen ist. Wir wissen doch, wie da miteinander umgegangen wird. Wie jeder seinen Vorteil sucht. Wie viel Verletzungen, kaputte Ehen, kaputte Familien es da gibt. Jeder von uns weiß das. Wir vergessen es vielleicht, je länger wir gläubig sind. Aber für die Menschen sind wir da. Und unser Erfolg ist es, wenn wir solche Menschen erreichen, für die Liebe Gottes gewinnen. Dann kommt Heilung in die Ehen, in die Familien rein. Dann werden Dinge wiederhergestellt, die der Feind kaputt machen wollte und kaputt gemacht hat. Lass uns die Begriffe kurz anschauen. Weil das alles sind moralische Vorzüglichkeiten, die Petrus uns hier nahelegt, diese 6 Begriffe. Der erste Begriff ist Tugend. Tugend ist ein Wort, das im klassischen Griechisch die von Gott gegebene Fähigkeit bezeichnet, heldenhafte Taten zu vollbringen. Es meint moralische Energie, die Kraft, vorzügliche Taten zu vollbringen. Das ist Tugend. Ich frage euch jetzt im Glauben, wer möchte Tugend? Das ist ein Zeichen für die unsichtbare Welt, das wir jetzt geben. Ich möchte Tugend. Ich möchte Gottes Held sein für jeden Bereich, wo er mich haben will. Ich möchte Dingen widerstehen können, wo von mir aus alle anderen Männer fallen. Ich sage nicht, dass ich das schon kann, aber ich möchte das. Ich will von ganzem Herzen in diese Richtung gehen und weiter wachsen und zunehmen und das erwarten, was ich aus mir heraus nicht kann. Der zweite Wort war Erkenntnis. Auch dazu ist eine Entscheidung notwendig. Es bedeutet Auffassungsfähigkeit, richtige Einsicht und korrekt verstandene und angewandte Wahrheit. Diese Tugend umfasst ein fleißiges Studieren und Suchen der Wahrheit im Wort Gottes. Wenn ich mich entscheide, Erkenntnis haben zu wollen, ein anderes Wort, was dem ähnlich ist, ist Weisheit. Der Prediger Salomo, der wendet so eine Energie auf, das uns wichtig zu machen, was Weisheit ist, wie wichtig, wie kernwichtig das für unser Leben ist. Und wir entscheiden uns dafür oder dagegen. Und wenn wir uns für etwas davon entscheiden, dann werden unsere Werke das unterstützen müssen, weil sonst ist es eine halbherzige Entscheidung und damit keine Entscheidung. Wenn ich mich entscheide, hey, ich möchte Erkenntnis, dann heißt das, dann wird Gott zu mir sagen, okay, dann nimm das Wort, verbring Zeit, studier es, melde dich auf die Bibelschule an oder keine Ahnung, finde einen Weg, wie du tiefer mit dem Wort übereinkommst. Der dritte Entscheidungsgrund ist Selbstbeherrschung. Das ist das, was Donald Duck immer versucht, wisst ihr? Ich lese gerne Comics, total schön. Und dann versucht er sich zu beherrschen und dann kommt der Nachbar Zorngiebel und schon ist er wieder im größten Streit drin, ja? Weil er es nicht schafft, sich selbst zu beherrschen. Weil er hat diesen Geist ja nicht, er kennt ja Jesus nicht. Ja, Jesus gibt uns einen Geist der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung. Genau, so wir haben das also, es ist nicht so weit weg, wir müssen es nur benutzen. Es nutzt dir ja auch nichts, wenn du was hast, oder? Ich meine, stell dir vor, du hast, ging mir neulich so, ich hatte ein ganz tolles Werkzeug, genau. Ich hatte einen Plattenreifen. Ich dachte, das Ding kriegst du jetzt nicht hin, also kannst du nicht wirklich kontrollieren. Nein, nicht Reifen, es war die Batterie. Und die sprang nicht an und ich dachte, wie kriege ich das Ding zum Laufen? Und habe überlegt, ich weiß nicht wie. Also habe ich angerufen, Werkstatt kam. Und dann brachten die so ein Teil mit, so sah aus wie so ein Koffer. Da hatten sie so Klemmen dran und das war so ein Akku-Batterielader. Dann dachte ich, wo hast du denn sowas schon mal gesehen? Ach, ich habe neulich einen gekauft, ja. So, ich hatte ihn, ja. Ich hatte ihn, aber ich habe es vergessen. Ich habe es vergessen. Deswegen müssen wir das Wort lesen, weißt du. Da steht drin, was wir haben, aber oft vergessen wir es. Ein Geist der Selbstbeherrschung. Ja, ich habe ihn ja, Halleluja. Alles wird gut. Donald Duck muss nicht mehr streiten. Wörtlich heißt das, sich selbst im Griff zu haben. Das meint dieses Wort. Es beschrieb zur Zeit von Petrus Sportler, die in Mäßigung und Disziplin leben mussten. Deshalb soll der Mensch seine Leidenschaft und körperliche Triebe beherrschen und sich nicht von ihnen beherrschen lassen. Wenn die Tugendhaftigkeit von Erkenntnis geleitet wird, dann diszipliniert sie die Triebe und macht diese zum Diener und nicht zum Herrn des Lebens. Wir haben keinen Geist der Furcht, sondern der Liebe, der Kraft und der Selbstbeherrschung. Viertes Entscheidungspotenzial, standhaftes Ausharren. Das meint Geduld und Ausdauer beim Praktizieren des Guten. Standhaftigkeit ist diese geistliche Kraft, die eher stirbt als aufgibt. Kenneth Copeland schrieb vor kurzem, wie war der Satz? Er sagte, wir müssen, Disziplin heißt, das Richtige zu tun, weil es das, Gehorsam heißt, das Richtige zu tun, weil es das Richtige ist. Auch wenn es mich was kostet. Den Satz fand ich klasse. Gehorsam Gottes Wort gegenüber heißt, das Richtige zu tun, weil es das Richtige ist, auch wenn es mich was kostet. Ja, mit den Zähnen geben ist ja immer so ein Punkt. Ne? Oh, es kostet mich was. Oder eine Zelle zu gründen. Ich weiß, ja, Gott will, dass ich Menschen erreiche, aber ich habe Angst, dass ich versage. Ist es das Richtige, es zu tun oder nicht? Na klar, Menschen zu erreichen ist immer richtig. Den Zähnen zu geben ist richtig, das Wort sagt es. Also tue ich es einfach, weil es richtig ist. Ob ich jetzt sofort die Frucht sehe oder sofort alles zurückgezahlt bekomme, das erleben ja viele, ne? Geben in 10 und bekommen zurück. Wir haben jetzt was Schönes erlebt. Wir haben so einen schönen Schrank im Wohnzimmer. Wir sind am Renovieren zu Hause im Zimmer und da ist ein Schrank. Auch den lieben wir, den haben wir schon seit wir da wohnen, seit 10, 12 Jahren. Ein ganz toller Wohnzimmerschrank, so ein riesen Trümmer, so mit Winkeln und extra maßgeschneiderte Ecke in der Mitte. Und dachten, was machen wir mit dem Ding? Das muss jetzt raus, wir wollen da jetzt einen neuen Boden reinlegen und so. Und dann dachten wir, okay, für 200-300 Euro kriegen wir den locker verkauft. Und dann kamen Leute, die wir total lieb haben. Und Gott sagte zu mir, du kannst ihn verkaufen, aber wenn die ihn haben wollen, den musst du ihn schenken. Hausgeld könnten wir aber gut gebrauchen. Sag ich, wir wollen einiges anschaffen jetzt durch die Renovierung. Okay, wir machen das so. Habe ich das denen angeboten? Sie schauten sich ihn an und sagten, ja, nehmen wir mit. Okay, haben wir den Schrank jetzt zusammen abgebaut. Und wenn wir ihn abbauten, fanden wir dort ein Bankmäppchen mit Umschlägen, wo viele, viele hundert D-Mark drin waren. Vor 10, 12 Jahren mussten wir den irgendwann da hingelegt haben und wir haben es vergessen. Wie kann man so eine Summe vergessen? Ich habe keine Ahnung, aber es war wohl so. Da waren wir noch beide arbeiten, da war das vielleicht noch nicht so. Und jetzt dürfen wir gucken, wie wir das Geld in Euros umgewandelt bekommen. Und Gott hat uns das Vielfache wiedergegeben, was der Schrank eigentlich wert gewesen ist. So, Gott ist so, weißt du, wenn wir das Richtige tun, weil es das Richtige ist. Wenn Gott dir sagt, tu was, dann tu es einfach, weil Gott hat es gesagt. Okay? Halleluja. Jetzt gehen wir alle in die Schränke, genau. Fünfter Punkt, Gottesfurcht. Habe ich eine dreiteilige Predigt drüber gehalten. Kürze ich ein bisschen ab, könnt ihr beim Mediendienst bekommen. Sehr empfehlenswert. Es meint eine Haltung absoluten Gehorsams gegenüber Gott. Der wichtigste Satz deines Lebens ist dann wirklich der, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ich fand das so süß. Ist die Silvia Suttner hier? Da oben. Silvia hat mir einen Zettel gegeben mit ganz vielen Zeugnissen aus ihrem Leben raus. Und sie hatte immer so viel Zeugnisse, die kann ich gar nicht alle hier vorlassen. Groß und klein. Und eins hat mir besonders gut gefallen. Da schrieb sie, darf ich das sagen, Silvia? Du hast es mir gegeben, damit ich drüber rede, gell? Das ist gut. Dann sagt sie, ich hatte 50 Euro und ich habe die ausgegeben einfach für was, wo ich Lust drauf hatte. Und ich hatte Gott nicht gefragt, was ich mit dem Geld machen sollte. Und ich fühlte mich so schlecht. Und ich betete zu Gott, bitte Gott, gib mir nochmal die Gelegenheit, diese Summe nochmal wirklich ganz gehorsam zu sein dir gegenüber. Ich will das tun, was du möchtest mit dem Geld. Und dann hat sie ganz kurze Zeit später eine Möglichkeit gehabt, durch einen Job sich 50 Euro zu verdienen. Genau die Summe gab es dafür. Und dann hat sie das gemacht und dann konnte sie das wieder gut machen, konnte Gott gehorsam sein. Das hat mich beschämt, mache ich nicht immer. Ich dachte, Mensch, boah, kannst du was lernen, ja? Wie schnell hat man mal 50 Euro ausgegeben für irgendwas? Und wie wenig fragt man wirklich, Gott, ist das okay? Oder was hast du vor? Wir sind ja Verwalter, wir sind ja nicht wirklich Besitzer von dem, was Gott uns gegeben hat. So, Gottesfurcht meint einen sensiblen Umgang mit Gott. Kindlich sensibel, naiv manchmal. Wirklich sagen, Gott, du bist Gott, du bist der Vater. Ich muss nicht alles verstehen, aber ich tue Dinge, weil sie richtig sind. Und dann der letzte Punkt ist die Bruderliebe. Das meint die brüderliche Zuneigung und gegenseitige Aufopferung füreinander. Das ist dann tatsächlich, der eine trägt des anderen Last. Das macht nur Bruderliebe. Das ist auch eine Form der Agape. Und da führt es letztendlich hin, weil der letzte Begriff, der dann genannt wird, wo er sagt, das ist das Ziel. Im Glauben startet ihr und dann habt ihr diese 6 Entscheidungen und das Ziel ist dann Liebe, und zwar Agape. Wenn ihr das lebt, dann werdet ihr in der Agape-Liebe leben, und zwar alle Zeit. Und dann werdet ihr erfolgreich sein, ganz egal, was ihr tut. Ihr könnt dann nicht mehr daneben hauen. Die Liebe ist das Ziel, ihr Lieben. Die ist das Ziel unseres ganzen Lebens. Oft gehört, 10.000 Mal gepredigt in dieser Gemeinde über Liebe, Liebe, Liebe. Und doch noch nicht genug. Die Liebe ist unser Motor, ist unser Antreiber. Die Liebe ist das, was zutiefst von Gott gespeist wird. Und darum, ihr Lieben, ist die Verbindung zu Gott so zentral wichtig. Wenn wir die vergessen oder verlieren, dann können wir nicht das tun, was Gott eigentlich durch uns tun will. Wenn wir den Anschluss verlieren, stell dir einen Elektroherd vor. Stell dir deine kleine Maus vor, die dahinter das Starkstromkabel durchbeißt mit dem letzten Biss seines Lebens. Und dann stellst du die Schalter an. Und die kleinen roten Lichter, die normal angehen, bleiben alle dunkel. Obwohl das Kabel doch ganz nah bei der Steckdose liegt, ist der Herd nicht mehr funktionsfähig. Und so sind wir Christen, selbst wenn wir im Gottesdiensten sitzen, aber wenn wir aufhören, Gott wirklich zu suchen, mit dieser kindlichen Sehnsucht zu sagen, Vater, ich brauche mehr von dir. Deswegen machen wir Begegnungswochenenden, Leiterschule 1, 2, 3. Das alles, das sind so Ankerpunkte, wo wir sagen, ha, wir wollen dich finden, wir wollen mehr von dir. Deswegen treffen wir uns in Zellen, deswegen haben wir Gottesdienste, deswegen laden wir jetzt Jimmy Dautz hier ein. Wir wollen lernen, darin zu wachsen. Weil die Frucht des Geistes aber ist Liebe. Ich habe es auch schon mal gesagt. Dann steht da nicht ein Komma, sondern eigentlich wie ein Ausrufezeichen, Doppelpunkt. Der Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und da haben wir sie wieder, Selbstbeherrschung. Ja, wie soll man das bringen? So viele, viel Holz. Ich bin ja froh, wenn ich das mit der Geduld ein bisschen hinkriege oder mich ab und zu auch freuen kann, selbst wenn ich arbeiten gehen muss. Und naja, Freundlichkeit, naja, das können ja andere besser. Aber genau das passiert. Du kannst dich nicht nach einem dieser Punkte ausstrecken. Du kannst nicht sagen, ja, ich möchte aber jetzt geduldiger sein. Und alles andere, da konzentriere ich mich mal drauf. Das funktioniert nicht, höchstens aus eigener Kraft. Aber wenn die Liebe in dir zunimmt, wenn du diese 6 Entscheidungen vorher getroffen hast und darin wächst, du wirst merken, die ganze Palette dieser 9 Dinge in deinem Leben werden zunehmen. Es wird gleichmäßig aufgehen. Denk an Monopoly. Wer spielt gern Monopoly? Wusste ich es doch. Wenn ihr da ein Hotel baut, was müsst ihr vorher machen? Und danach? Wenn ihr eine Straße habt mit 3 Straßen, wenn ihr 5 Häuser baut, wie müssen die stehen? Ihr müsst gleichmäßig bauen, stimmt's? Ihr müsst erstmal an jeden eins. Du kannst nicht auf eins ein Hotel stellen, auf einen anderen nichts. Du musst erstmal überall ein Häuschen hinstellen. Und dann, wenn du mehr Geld hast, dann baust du 2 überall hin. Und 3. Und dann irgendwann hast du dann überall ein Hotel stehen. Aber du musst es gleichmäßig bauen, stimmt's? Das ist es, was ich meine. Die Liebe, die Frucht des Geistes wächst gleichmäßig. Du kannst nicht nur in der Geduld wachsen und die Freundlichkeit und Freude, die bleibt da, wo sie war. Das geht nicht. Das wäre nicht von Gott. Diese Dinge wachsen gleichzeitig. Hat mir jemand gesagt, stell dir vorne eine Banane mit 9 Früchten drin. Beißt einmal rein und hast gleichzeitig 9 Geschmäcker im Mund. So. Leckere Geschmäcker, die passen dann so. Okay, vergiss das Bild. Die Frucht des Geistes ist Liebe und diese Liebe hat 8 Ausdrucksformen. Und diese können uns als Indikator dienen, als Indikator unseres eigenen Liebeslevels. Wenn ich merke, ich habe keine Geduld, dann habe ich wahrscheinlich auch nur so begrenzt Freundlichkeit und Freude. Aber wenn ich merke, das nimmt zu, dann darf ich sagen, Herr, danke, ich wachse gerade in der Liebe. Ich muss das richtig machen. Es geht in die richtige Richtung. Ich will da mehr hin, ja, und Gott wird dich befördern und fördern, da weiter zu wachsen. Denn auch hier handelt es sich allesamt um Entscheidungen. Entscheidungen, Entscheidungen, Entscheidungen. Doch entstehen Entscheidungen, vor allem solche in Beständigkeit, immer aus einem Charakter heraus. Du kannst nur entscheiden, was du bist und was du sein willst. Liebe hat immer Werke. Dein Verhalten im Alltag zeigt dir, wie weit du in der Liebe lebst. Und Liebe fängt bei dir zu Hause an. Nicht in der Zelle oder im Gottesdienst, wo man vielleicht freundlich sein kann, mal eine Stunde oder zwei. Liebe fängt zu Hause an. Wie du mit deiner Familie umgehst, sagt ganz viel über dich aus. Wenn ich wissen wollte, wo dein Liebeslevel ist, dann würde ich einfach einen Tag Mäuschen spielen wollen bei dir zu Hause. Danach könnte ich dir eine Rückmeldung geben, so wie ich das empfunden habe und sehen kann. Und du selbst kannst das für dich tun. So, lass uns da anfangen zu arbeiten, in unserem eigenen vier Wänden. Denn da wohnen die wertvollsten Personen, die du in deinem ganzen Leben je haben wirst. Die wohnen da, nicht in der Zelle. Das ist auch wertvoll. Aber die wertvollsten für dein Leben, die wohnen in deinem Zuhause. Das ist deine Frau, dein Mann. Wenn du Kinder hast, deine Kinder. Wenn du Eltern hast, deine Eltern. Das ist kostbar. Und das ist nicht reproduzierbar. Und die gute Nachricht ist ja, Liebe verschenkt sich. 1. Korinther 13 sagt da ganz viel, hat neulich jemand darüber gepredigt. Liebe verschenkt sich. Liebe verschenkt sich. Und wir können das tun, weil wir wissen, wir haben eine Ewigkeit, die uns geschenkt wurde. Also können wir so 80-Jährchen hier, die können wir wirklich verschenken. Wenn du ein Problem mit dir hast, wenn du in Depressionen lebst, dann gibt es einen ganz einfachen Tipp. Fang an, dich um andere zu kümmern. Du wirst dich wundern, wie schnell deine Depressionen weggehen. Fang an, dich mit Gott zu beschäftigen und dich um andere zu kümmern, und Depressionen halten sich nicht. Aber wenn ich um mich drehe, um meine Not, um meine Sorge, ich komme niemals daraus. Gott sagt, alle eure Sorgen werft auf mich, denn ich bin besorgt für euch, und jetzt geht hin und macht Jünger. Ganz, ganz grob, ganz pauschal. Geht hin und investiert euer Leben in Menschen. Helft denen, die Hilfe brauchen. Helft denen, die noch schlimmer dran sind als du. Du wirst dich wundern, wie sich deine Situation verändern wird. Saat und Ernte, ihr Leben funktioniert auch hier. In Epheser 2 steht, denn wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Du bist hier, weil Gott für dich so eine lange Liste hat, Schriftgröße 1, mit lauter vorbereiteten Werken, die er in deinem Leben dir zukommen lassen wird, so wie du sie abrufst, wie du bereit bist und sagst, Herr, gib mir was zu tun. Wo ist was zu tun? Wo ist jemand, den ich segnen kann? Morgens, wenn ich noch im Bett liege, bevor meine Füße den Boden berühren, spreche ich oft das Gebet und sage, Herr, lass mich heute jemanden Segen sein. Hilf mir heute irgendjemand, vielleicht tut mein Rücken weh oder egal, ich sage, lass mich heute irgendjemanden Segen sein. Und dann fängt der Tag gut an. Es kommt immer einer. Gott schenkt immer jemand, hat das Gebet noch nie unbeantwortet gelassen. Der Heilige Geist ist am Tag deiner neuen Geburt in dir eingezogen und er versucht von diesem Moment an, den Plan Gottes für dein Leben zur Erfüllung zu bringen. Das ist sein Anliegen, dafür ist er da. Er begehrt danach, den Plan des Meisters in deinem Leben zum Leben zu bringen. Und der Anfang dieses Wirkens ist immer die Umgestaltung unseres Charakters und unserer Werte. Da fängt es an. Was ist wichtig? Was ist zentral? Ist das Wort Gottes, das Reich Gottes mein Zentrum? Da will der Herr mich hinführen und euch auch. Der Heilige Geist möchte sozusagen die Werke des Zeitgeistes in uns durch die Werke Gottes ersetzen. Und diese Transformation hat ein Ziel. Gottes Liebe soll in uns sichtbar und durch uns wirksam werden. Und dann stimmt unser Wahlspruch nämlich auch. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Ganz genau. Wir alle sind Brunnen von der Liebe Gottes. Ich habe euch das mal aufgezeigt. Brunnen überall. Und Menschen kommen und trinken draus. Der Brunnen ist vielleicht Angelika. Und Menschen in ihrer Umgebung kommen einfach dahin, empfinden diese Frische, dieses Leben und sie nehmen ein Glas voll. Und sie merken, wow, das ist gut. Das tut gut. Und dann gehen sie vielleicht weiter und Angelika sieht sie gar nicht mehr. Sie verschwinden, sie ziehen um, sie haben ein anderes Umfeld. Und dann stolpern sie über ein Buch, geschrieben von XY. Ihr neuer Brunnen. Und sie nehmen das Buch und sie trinken draus und sie werden erfrischt. Und sie werden näher und näher zu Gott gezogen. Oder irgendwann kommen sie in eine Gemeinde. Dann hören sie ein Lied von Heike Drechsler geschrieben. Was um ihre 100 schon voll hat. Aber. Und der nächste Brunnen in ihrem Leben ist dann dieses Lied. Ist dann Heike, die das Lied geschrieben hat. Und dann kommen sie irgendwann zum Wort Gottes und finden, wow, Wahnsinn, Johannes schreibt, ich muss von neuem geboren werden. Der neue Brunnen ist Johannes, der das niedergeschrieben hat. Auch ein Mensch. Und dann kommt der große Augenblick. Die Person geht dann zur neuen Zelle von Thomas Popp, die er dann aufgemacht hat. Und auf einmal wird Thomas sein Brunnen. Keine von diesen Namen, die ich genannt habe, waren die Quelle. Es waren alles nur Brunnen, die alle zur selben Quelle führten. Versteht ihr? Gott gebraucht Menschen. Gott kann ohne dich und mich nichts tun. Er braucht uns. Er hat das festgeklopft. Nicht, weil er nicht mächtig wäre, das zu tun, sondern weil er sich festgelegt hat. Er hat uns dieses Privileg gegeben, eine ganze Welt zu retten. Boah, wir wollen doch alle Superman sein. Und wir sind's. Er hat auch den Auftrag, immer wieder die Welt zu retten. Ha? Interessanter Film, solltet ihr euch anschauen. Ja, ist gut. Gute Werte da drin. Und wir sind die, die die Welt retten. Weil Superman ist leider in dieser Form nicht aufgetaucht. Er ist in einer anderen Form aufgetaucht. Er hieß Jesus Christus. Er ist von einem Vater gesandt worden, einem liebenden Vater, der seinen Sohn in Sicherheit bringen wollte. Der Superman. Unser Jesus Christus ist gesandt worden von einem liebenden Vater, der alle anderen in Sicherheit bringen wollte. Nämlich uns. Aus der Ewigkeit heraus. Auf dem Planeten Erde. Hinein in die Zeit. Hinein in Verletzlichkeit und Tod. Hinein in eine gefallene Welt, wo Menschen leben, die Gott nicht mehr kennen. Um eine Brücke zu bauen, zurück zu Gott dem Vater. Eine Chance zu schaffen, eine Ewigkeit bei Gott zu haben. Und dieser Plan hat funktioniert. Dieser Superman, Jesus Christus, hat es geschafft. Er war erfolgreich und hat gesagt, wir sollen genau dasselbe tun, was er getan hat. Wir sollen genau denselben Erfolg haben, den er hatte. Und somit hat er das Cape uns übergezogen, oder? Das ist nicht das rote Cape, was so herrlich leuchtet. Manchmal ist es eher die Dornenkrone, die wir so auf dem Kopf fühlen. Wir tragen nicht wirklich die Schmerzen, das hat er gemacht für uns. Und doch gibt er uns manchmal so einen Eindruck von der Verlorenheit dieser Welt. Ich habe das oft erlebt, wie ich weinen musste für irgendjemanden, obwohl ich das gar nicht so empfinden konnte. Aber einmal war es da. Das Herz des Vaters kam so ein Stück weit mir zu Augen. Ich hätte es nicht ertragen lange. Er muss es tragen. Sein Herz weint für die vielen, die verloren gehen. Wie denkst du jetzt über dich? Vielleicht sagst du, ja, ich hätte auch gern den Sieg in den Bereichen meines Lebens, aber ich habe da ein Problem. Ich bin keine wirklich geduldige Person. Meine Persönlichkeit ist harsch und nicht sanft. Außerdem habe ich einen großen Mangel an Selbstdisziplin. In anderen Worten, diese Frucht des Geistes kommt einfach nicht auf natürliche Weise zu mir. Also ich habe mich bestimmt schon so gefühlt und sowas gedacht. Aber die Frucht des Geistes ist bereits fester Bestandteil von dir. Und das ist die gute Nachricht. Wenn du von Neuem geboren wurdest, das meint, du hast bewusst dein Leben Jesus Christus hingegeben, dann ist die Frucht des Geistes ein fester Teil von deiner neuen Natur. Erinnert euch an das Batterieladegerät. Ich hatte es zu Hause. Es war Teil meines Haushaltes. Es lag also nicht daran, dass ich es nicht hatte, sondern dass ich es vergessen hatte. Oder manche wissen es gar nicht. Ich wusste mit dem Geld auf dem Schrank, das wusste ich gar nicht. Das Geld war da, aber ich wusste es nicht. Und so ist es mit dieser neuen Natur. Die ist in uns und wir sollen sie entdecken. Darum haben wir das Wort. Stellt euch vor, 1500 und x Jahre lang hatten die Menschen aller Zeiten und aller Generationen keine Chance darauf, die Bibel zu lesen. Habt ihr den Film Luther gesehen? Luther ging zu seinem oberen Ordensleiter von dem Kloster und sagte, ich möchte so und so, ich möchte jetzt gehen, ich möchte weiter studieren und mich weiterbilden lassen. Und sagte, boah, vielleicht hast du die Gelegenheit, das Neue Testament in der Urschrift zu lesen. Ich war so schockiert, als ich das gehört habe. Ich dachte, was? Nicht mal der Ordensleiter hatte das gelesen. Um Himmels Willen, was war das für eine schwarze Zeit? Niemand kannte das Neue Testament, nicht mal die Priester, nicht mal die Ordensleiter, geschweige denn die Mönche, kannten das Neue Testament. Hatten dann ihren lateinischen Singsang bis 1967. Jeder Gottesdienst war in Latein. Kein Mensch, auch kein Deutscher hat verstanden, was da lief. Ja, was haben wir für ein Vorrecht? Wir haben die Bibel im heutigen Deutsch. Wir haben Gottesdienste, Gott sei Dank, ich kann gar kein Latein, ne? Die wir in Deutsch hier haben dürfen. Wir haben so viele Möglichkeiten, da Wachstum zu erleben. Oh, ich bin so dankbar dafür. Wenn du von Neuem geboren wurdest, dann ist diese neue Natur ein fester Bestandteil. Sie ist deine natürliche, übernatürliche Veranlagung. Diese Frucht der Liebe, diese Frucht des Geistes. Als du Christus zum Herrn deines Lebens gemacht hast, wurdest du zu einer neuen Schöpfung. Denn es heißt, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und alles ist neu geworden. Gott lügt nicht. Du bist nicht mehr derselbe, der du vorher warst. Selbst wenn alte Angewohnheiten anklopfen. Aber du wirst es nie mehr so tun wollen wie vorher. Du kannst nicht mehr sündigen, sagt die Bibel. Kann nicht mehr sündigen. Es fühlt sich anders an, ja? Es sind nur zwei unterschiedliche Begriffe gemeint. Sünde und Sünde. Die eine Sünde meint tatsächlich die Sünde, die mich von Gott trennt, die mich im Tod lässt. Aber die andere Sünde, wo Paulus sagt, und ich sündige auch, das meint einen Fehler zu tun, in dem Bewusstsein, dass es ein Fehler ist, und mit dem festen Vorsatz, das danach nie mehr tun zu wollen. Oder das loszuwerden, die Gewohnheit loszuwerden. Diese Sünde ist nicht zum Tode. Diese Sünde bringt dich nicht in die Hölle. Als wiedergeborener Christ sündigst du nicht mehr in der Art und Weise, wie das die Welt tut, die verloren geht. Ehre sei Gott. Dein Geist wurde wiedergeboren in dem Bild deines himmlischen Vaters. Du wurdest Teilhaber seiner göttlichen Natur. 2. Petrus 1, Vers 4 steht, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Die Verheißungen Gottes sollen dir dazu dienen, tatsächlich mit Gott zu herrschen, an die göttliche Natur anzuknüpfen, die sozusagen downzuloaden in dein bereinigtes Betriebssystem. Das möchte er gerne. Er möchte, dass wir seine Software aufspielen, nachdem unsere gelöscht wurde. Halleluja. Und auf diese Software, ihr Lieben, die ist nicht mehr kompatibel zur Sünde. Sünde kann sich da nicht halten. Ihr könnt mal einen Blödsinn machen, aber ihr werdet es nicht aus eurem Geist rauskriegen. Ihr werdet es nicht damit leben können, mit einer beständigen Sünde zu leben, mit einer Lüge zu leben. Könnt ihr nicht. Es haltet ihr nicht, das macht euch kaputt. Vorher hat es euch nicht so viel ausgemacht. Das war ja normal. Ohne Gott sind die Werte anders. Aber jetzt seid ihr von Neuem geboren. Ein kurzes Beispiel dafür, da können wir die Folie gerade auflegen. Ist so dunkel, ne? Ja, okay. Gottes Natur beinhaltet die Frucht des Geistes. Das wollte ich euch noch kurz nachweisen, damit ihr glaubt, dass wir tatsächlich die Frucht des Geistes in uns haben, denn wir haben die göttliche Natur. Gott ist Liebe, steht im 1. Johannes. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle, sagt Psalm 16. Gott ist von großer Gnade, Güte und Treue, 2. Mose 34. Oder der Gott des Friedens ist mit euch. Der Herr ist langsam zum Zorn, also er ist langmütig und groß an Gnade. Deine Herablassung, Freundlichkeit, macht mich groß. Deine Treue währt von Geschlecht zu Geschlecht, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Hier sehen wir alle 9 Bereiche, die dort genannt sind, als Teil der Natur Gottes. Wenn es also Gottes Natur ist und wir Gottes Natur in uns haben, hoffe ich, habe ich euch jetzt belegt. Auch die Selbstbeherrschung übrigens ist nachweisbar, denn wenn er sie nicht hätte, wären wir alle nicht mehr da. Ich wäre nicht mehr da. Wenn Gott nicht Selbstbeherrschung hätte, wäre ich nicht mehr da. Er ist selbstbeherrscht. Wir sehen also, dass Gottes Natur und Wesen alle Attribute der Frucht des Geistes beinhaltet und somit sind diese Attribute Teil deines Lebens. Weil Gott Liebe ist, bist du Liebe. Weil Gott geduldig ist, bist du geduldig. Und weil alle Früchte des Geistes seine Natur sind, sind sie auch deine Natur. Ist das eine gute Nachricht? Wir dürfen also unsere Batterieladegeräte entdecken, die schon die ganze Zeit da sind und müssen uns nicht mehr fragen, warum ist das? Danke Herr, es ist ja da und ich spreche das jetzt in Existenz im Glauben und lass das mir nicht länger rauben. Du hast jetzt hier das Wort Gottes gehört über diese wichtigen Bereiche und deine Entscheidungen werden festlegen, wie dein Weg weitergehen wird. Entscheide dich für den Erfolg, entscheide dich dafür, Gott zu glauben und nicht deiner alten Natur, die nur zu gerne weiterhin dominant auftritt. Das ist ja das Problem, ne? Die tritt sehr glaubhaft auf, hat das ja über Jahrzehnte gelernt. Aber die Frucht des Geistes ist eine unschlagbare Kraft. Die ist nicht nur ein nettes Zubehör für freundlichere Christen, sondern ist eine unschlagbare Kraft, die dafür gegeben wurde, um Christen erfolgreich zu machen. Und zwar nach Gottes Maßstab. Die Liebe versagt niemals. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Friede umgürtet dich und hilft dir, übernatürliche, richtige Entscheidungen zu treffen, wie Kolosser 3 das sagt. Das sind alles Dinge, die gehören uns und auch all die anderen Bereiche der Verheißung. Ich fasse zusammen. Gott definiert Erfolg damit, den Weg der Liebe zu gehen. Und der Weg der Liebe beginnt mit Handlungen aus Glauben, führt dann über Entscheidungen bis hin zur echten Agape-Liebe. Die Frucht des Geistes ist Liebe und sie hat verschiedene Attribute, die uns Indikator auf dem Liebesweg sein können. Liebe wird immer praktisch tätig, besonders in deinem näheren Umfeld. Du solltest Gottes Sicht übernehmen und im Glauben die Frucht des Geistes als festen Bestandteil deiner neuen Natur festhalten und ausleben. Die Frucht des Geistes ist eine unschlagbare Kraft, die dich erfolgreich machen soll. Halleluja. Ich möchte jetzt zum Schluss einen Aufruf anbieten für zweierlei. Wir werden gleich ein Lied hören. Und ich möchte zum einen Menschen einladen, die sagen, meine Beziehung zu Gott ist entweder noch nicht vorhanden, ich habe vielleicht nie mein Leben bewusst Gott hingegeben, oder ich bin total zurückmarschiert in die Welt und lebe eigentlich ein Leben, was nichts mehr mit Christsein zusammen zu tun hat. Wisst ihr, die Wiedergeburt ist nicht nur ein Gebetssprechen, sondern es meint ein Lebensstil. Und wenn ich mein Leben nach einem Gebet leben kann, als wäre nichts passiert, dann bin ich nicht von neuem geboren. Dann habe ich nur ein Gebet gesprochen, habe vielleicht eine religiöse Emotion erlebt. Aber wenn du von neuem geboren bist, kannst du Dinge nicht tun in einer Gleichgültigkeit wie zuvor. So, ich möchte die Menschen einladen, wenn welche hier sind, hier vorne auf die linke Seite zu kommen. Ich möchte gerne mit jedem Einzelnen von euch beten, der sagt, ich möchte mein Leben heute ganz bewusst Gott hinlegen. Ich möchte von neuem geboren werden. Ich möchte diesem Gott, der mein Leben in seiner Hand hält, ich möchte ihm dienen. Ich möchte ihm wirklich angehören und möchte ihm Herrschaft und Autorität über mein Leben geben. Das ist ein cooler Schritt und die wichtigste Entscheidung im Leben eines Menschen. Alle anderen, die sagen, hier liefen heute interessante Sachen ab, die mich angesprochen haben. Bei diesen 6 Punkten war was dabei, wo ich sage, da ist eine Entscheidung fällig, weil da bin ich noch nicht auf dem Liebesweg. Hier ist das Kreuz und da ist Zeit, für dich einfach hinzuknien und mit Gott das in Ordnung zu bringen. Nutz diese Zeit. Wir werden dafür etwa 4 bis 5 Minuten geben. Also wartet nicht, bis das Lied vorbei ist, dann werden wir weitermachen, wir werden das Abendmahl zusammen feiern. Aber es ist gut, vor dem Abendmahl Dinge zu klären mit Gott. Und dafür auch soll Platz sein hier am Kreuz. Ich möchte jetzt noch zusammen beten, einfach damit wir einen offenen Geist haben. Bitte euch auch aufzustehen, dass Leute auch leichter an euch vorbeikommen. Herr Jesus, ich ehre dich, dass du ein Gott der Liebe bist und dass deine Liebe bleibt. Dass deine Liebe auch uns zur Umkehr führt. Zum ewigen Leben hin, du hast Interesse an jedem Einzelnen von uns. Du möchtest, dass wir dich kennen, dass wir schon in diesem Leben hier erfolgreich sind. Herr, du hast so viel Gutes für uns parat. Geistlich, aber auch ganz praktisch materielle Segnungen, die du uns geben möchtest. Einfach, weil du uns liebst. Und ich danke dir dafür, Herr, dass wir heute Zugriff haben darauf. Und dass, wenn hier noch jemand sitzt, der diese Entscheidung noch nicht bewusst getroffen hat, dich zum Herrn des Lebens zu machen, dass du diese Person jetzt ganz persönlich ansprichst und ermutigst, diesen Schritt zu gehen heute. Einen Schritt auf dich zu. Ganze Sache mit Jesus zu machen. Und ich danke dir auch für all die anderen, die jetzt sagen, ich habe da was zu entscheiden. Ich habe da was zu entscheiden. Diesen Weg der Liebe zu gehen. Ich muss vielleicht Selbstbeherrschung mich entscheiden dazu oder für andere Bereiche. Herr, gib du ganz viel Offenheit herein, Herr. Und lass hier keinen so rausgehen, wie er reingekommen ist. Lass uns nicht nur eine gute Predigt gehört haben, sondern lass uns unser Leben verändern, indem wir heute neue Entscheidungen treffen, die neue Ergebnisse bringen und die uns zu neuen Erfolgen führen. Hab Lob und Dank dafür, Herr. Amen. So, bitte das Lied jetzt abspielen und ihr reagiert, nutzt die Zeit mit Gott jetzt. Bitte schön laut.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.